Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippert. Es ist Mittwoch, es ist wieder Podcast-Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Betreut Podcast. Heute geht es um die richterliche Anhörung. Das heißt, es ist eine Folge für Teilnehmer, die am Anfang der Betreuung stehen, denn davon gehe ich mal aus, wer 2-3 Jahre dabei ist, der hat schon mehrere richterliche Anhörungen mitgemacht. Das heißt, es gibt für die alten Hasen gar nicht so viel neuen Input, aber wer trotzdem dabei bleiben will, kann das natürlich tun. Aber für alle, die frisch dabei sind oder gerade starten wollen oder in der Vorbereitungsphase sind, ist es, glaube ich, eine sehr hilfreiche Folge, um sich darauf einzustellen. Wo fangen wir an? Vielleicht da, warum überhaupt diese Anhörung so wichtig ist in diesem gesamten Betreuungsprozess. Beziehungsweise auch, wann sie stattfindet. Das ist vielleicht jetzt die Frage. Und die klärt eigentlich, und das ist die Hauptnorm, mit der wir uns hier beschäftigen, Paragraph 278 FAMFG. Das heißt, für alle, die natürlich den Podcast immer mit Lehrbuch hören, beziehungsweise mit Gesetzestext, der kann den jetzt aufschlagen, 278 FAMFG. Und da heißt es ganz einfach, das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes persönlich anzuhören. Dabei belassen wir es jetzt erstmal an der Stelle. Das heißt, es muss eine Anhörung davor erfolgen. Es kann auch abgesehen werden von einer Anhörung. Das bedeutet, in Eilfällen kann die Anhörung nachgeholt werden. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht einfach darum, wie das Ganze aussieht. Aber es kann nachgeholt werden. Aber der Hauptkern eigentlich vor einer Betreuung ist, dass die Bestellung erst erfolgt nach Anhörung. Genau, weil die Anhörung ist dafür notwendig. Es geht ja um die Interessen des Betroffenen. Und seine Wünsche müssen natürlich berücksichtigt werden. Und die können natürlich nur dann berücksichtigt werden, wenn sie erhoben werden. Das heißt, wenn ein Richter, der darüber entscheidet, natürlich auch dann weiß, was derjenige möchte. Das nächste ist, dass natürlich der Richter auch gucken muss, ist das Ganze hier überhaupt eine Betreuung erforderlich? Also am Ende entscheidet ja der Richter, ob es eine Betreuung gibt oder nicht. Also da kann sich die Behörde, da kann sich der Betreuer, da kann sich die Verwandtschaft noch so auf die Hinterbeine stellen. Am Ende entscheidet es der Richter, ob er die Betreuung einrichtet oder nicht. Er kann natürlich auch sagen, welche Maßnahmen dann notwendig sind oder ob er noch andere Sachen braucht, was Gutachten angeht, ob da noch was nachgefordert werden muss. Aber das geht meistens denn erst, wenn er halt mit ihm gesprochen hat. Und dementsprechend erklärt das auch so ein bisschen die Wichtigkeit des Ganzen. Kommen wir aber zurück zu 278, weil 278 FAMFG ist, wie gesagt, die Grundnorm, mit der wir uns beschäftigen müssen. Also, Ziel und Zweck der Anhörung ist es, dass die Lebenssituation des Betreuten verstanden wird von dem Richter. Das heißt, er muss sich, und so sagt es auch das Gesetz, er muss sich einen persönlichen Eindruck in dessen üblicher Umgebung verschaffen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass er zu dem Betroffenen nach Hause fahren muss, um zu gucken oder ins Heim, je nachdem, wo die Person ist, und sich mit ihm unterhalten. Das geht nicht immer, aber es wird versucht. Also das Gesetz sagt, also diesen persönlichen Eindruck, den das Gericht kriegen soll, soll es sich dadurch holen in dessen üblicher Umgebung, wenn es der Betroffene verlangt, auf jeden Fall, oder wenn es der Sachaufklärung dient und der Betroffene nicht widerspricht. Das sind jetzt mehrere Faktoren, die man da noch berücksichtigen kann. Das heißt, wenn der Betroffene sagt, ich möchte das nicht, dass das bei mir ist und es jetzt für die Sachaufklärung nicht notwendig ist, dann kann man das Ganze natürlich auch im Gericht machen. Ist den Richtern natürlich auch am liebsten, weil sie da nicht raus müssen. Dementsprechend findet auch sehr oft die Anhörung im Gericht statt. Ja, der Ablauf. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt als erstes Einladungen. Also der Betreuer und eventuell weitere Beteiligte wie zum Beispiel die Betreuungsbehörde in einigen Fällen, werden eingeladen zur Anhörung. Das heißt, es gibt einen offiziellen Brief und also zu der Anhörung zum Termin. Also der Termin wird meistens so gelegt, dass er für den Betreuten halt gut erreichbar ist. Wie gesagt, meistens in der Wohnung. Man kann es auch theoretisch ganz woanders machen. Es ist so ein bisschen entscheidend, dass man auf den Betreuten dann Rücksicht nimmt. Es ist Hauptziel, dass es für alle stressfrei ist. Genau. Also sowohl für das Gericht als auch für die anderen Beteiligten. Oft muss es, ich hatte jetzt heute zum Beispiel gerade eine Situation, dass ich einen Termin, eine Anhörung eines Gerichtes, weil ich arbeite in zwei oder drei Landgerichtsbezirken, habe ich Betreuungen, wurde um 12.50 Uhr terminiert. Das eine Gericht terminierte um 12.50 Uhr in, ja, in dem Fall war es dann in Pritzwalk und etwa, naja, 20 Kilometer weg. Das andere Gericht terminiert ja auch um 12.50 Uhr genau denselben Termin. So, und dann kann man natürlich sagen, okay, das kollidiert. Wenn man aber an dem Termin teilnehmen möchte, kann man den natürlich dann auch abändern und kann sagen, liebes Gericht, da kann ich nicht, ich wäre gern dabei. Und bitte terminier um. Hat dann funktioniert, der Termin war um 9. Ja, Fun Fact bei diesem ganzen Sache ist, die Betroffene war nicht da. Und deswegen ist der Termin dann am Ende auch ausgefallen. Und ich habe mit dem Richter dann quasi besprochen die Situation und jetzt macht er einen Termin nur mit dem Betroffenen oder mit der Betroffenen in dem Fall und regelt dann die Anhörung alleine, weil alle Sachen, die jetzt noch geklärt werden müssen, einfach jetzt schon geklärt wurden dann in dem Termin. Genau, das ist... Also erstmal das Formale. Wie läuft das Ganze denn auch ab? Also in der Regel ist es so, das ist also zu 99,9% der Fall, dass der Richter die Anhörung leitet und gezielt Fragen stellt, um sich halt ein Bild von der Gesamtsituation zu machen. Also wie lebt die Person? Also wie geht es ihr? Genau, versucht ein wenig über sie dann rauszubekommen. Das geht es weniger um rechtliche Aspekte, also mehr um die Wünsche und Bedürfnisse, die halt der Betreute oder die Betreute hat, um das so ein bisschen auch rauszukitzeln. Auch inwieweit es eine Möglichkeit der rechtlichen Festlegung überhaupt gibt durch die Betroffenen. Also manchmal ist sie ja auch gar nicht in der Lage, den Willen frei zu äußern, beziehungsweise im ersten Moment sieht es so aus, als ob sie es kann, aber im Kern ist es nicht möglich. Wenn man länger sich mit ihr unterhält, erkennt man, okay, die Willensbildung ist eingeschränkt. Und deswegen, da leitet der Richter so ein bisschen das Gespräch. Es kann höchstens andere Fälle geben, also ganz, ganz selten, dass dann jemand anders das Gespräch leitet, einfach aufgrund der Vertrauenssituation, um dann überhaupt, dass die Person etwas erzählt. Aber in der Regel macht es der Richter oder die Richterin, die dann durch das Gespräch führt. Der Ort, hatte ich bereits schon genannt, ist im Wohnumfeld. Also das wäre dann die ideale Variante. Gerade bei gesundheitlichen Einschränkungen ist es natürlich so, dass der Ort, also wenn die Person bettlägerig ist, dann kann sie natürlich nicht zum Gericht kommen. Dann kommt das Gericht halt zu der Person. Wichtig ist halt diese vertrauensvolle und ruhige Atmosphäre, dass die geschaffen wird, dass die Person sich auch darauf einlässt und dass sie dann also dem Gespräch auch gut folgen kann. Jetzt ist die Frage, wenn es eine längere Betreuung ist, die vielleicht verlängert wird, da gibt es ja auch eine Anhörung, dann kann es natürlich sein, dass man die Person auch nochmal darauf vorbereitet und sagt, der Richter kommt wieder. Das sollte man dann als Betreuer vielleicht vorab klären. Bei meinen Verlängerungen ist es meistens so, dass ich dann nochmal mit den Klienten, wenn ich nicht gerade da war oder wenn es halt unstreitig ist, nochmal vorher telefoniere und dann einfach sage, ob die Person das noch möchte. Also das sind dann meistens Proforma-Sachen, weil man dann einfach schon sich klar ist, dass man das weiter möchte und dann muss einfach die Formalie der Anhörung erfüllt werden. Denn ja, manchmal ist es auch gut, das ist halt immer so das Hin und Her, ist man bei der Anhörung dabei, ist natürlich auch der Betroffene etwas zurückhaltender in seinen Äußerungen. was vielleicht dem Gericht auch hilft, denn die Situation ein bisschen besser einzuschätzen. Man kann ja hinterher beim Gericht immer noch nachfragen, ob es da irgendwelche Probleme oder ob es irgendwelche Sachen gab, die aufgetaucht sind, die dann wenigstens zur Sprache kommen. Also gerade im Zwischenmenschlichen, dann kann man das auch gern denn nochmal klären, die natürlich nicht gesagt werden, wenn die Betroffene oder der Betreuer daneben sitzt. Finde ich immer ganz gut, also wenn das dann der Fall ist, dass man dann auch nochmal eine Info bekommt vom Gericht. Hatte ich jetzt ein, zwei Mal schon, dass dann das Gericht angeschrieben hat, der Betroffene hätte gesagt, XYZ, dass ich nochmal Stellung dazu nehme. Ist dann auch okay. Also wie gesagt, für mich ist das, ich bin da relativ entspannt in diesen Themen. Dann nehme ich Stellung dazu und dann ist das gut, damit dann Gericht, also wenn es jetzt um die Termine geht zum Beispiel, also es gibt halt auch einige Klienten, die sagen, mein Betreuer kommt nie vorbei oder also so eine Vorwürfe, die dann nicht stimmen, gerade bei Demenzerkrankten, die sich dann einfach nicht daran erinnern oder der kümmert sich um nichts. Das ist auch so ein Klassiker. Ich bin da unzufrieden. Da geht es dann meistens auch bei Betreuerwechseln, ist das denn der Fall? Und dann fragt natürlich das Gericht nochmal nach und sagt, wie sieht es denn jetzt aus? Habt ihr, also macht ihr da wirklich nichts oder machst du da wirklich nichts? Und dann kann man da ein bisschen dann auch sich äußern. Teilweise geht es so in den Jahresbericht, aber denn im Kern kann man ja dann auch denn die Sachen entkräften. Deswegen ist es immer schön, wenn die Sachen dann wirklich auf den Tisch kommen, dass man dann auch die konkret beantworten kann. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dem Hauptthema, aber es gehört alles halt im Rahmen der Anhörung mit dazu. Also dem Betreuten in der Anhörung steht es natürlich frei, dass er jemanden dabei hat. Er kann eine Vertrauensperson mitbringen, die ihn bei dem Gespräch unterstützt. Ja, das ist vollkommen klar, dass das möglich ist. Es geht ja darum, dass die Atmosphäre so geschaffen wird, dass die Person sich auch denn wohlfühlt. Und wie gesagt, ich habe da auch immer nichts dagegen, wenn noch jemand dabei ist, solange er oder sie dann nicht Redelsführer wird und im Prinzip für den Betroffenen spricht. Das mag ich denn nicht so. Wenn es einfach die Unterstützung ist, also quasi die Übersetzung oder dass man im Kern, da kommen wir gleich noch zu, aber wenn es jetzt die Ausdrucksweise nicht funktioniert, also wenn der Betroffene sich nicht ausdrücken kann, so dass es alle verstehen, aber dann natürlich über eine längere Zeit dann derjenige, der ihn dann begleitet in dem Gespräch, ganz klar äußern kann, was das bedeutet, dann ist das super. Dann weiß man auch, was er genau damit meint. Kann man nachfragen, nicken und dann weiß man, okay, das war damit gemeint und kann dann die Sachen thematisieren. Dann ist das vollkommen okay. Wenn es aber heißt, eigentlich meint er das, das, das und eigentlich möchte er das, 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 dann ist das natürlich nicht so schön. Genau. Passiert ab und zu auch mal, gerade im Rahmen von Betreuung wechseln, wenn dann erzählt wird, also wenn dann ein Dritter einfach nur einseitig erklärt bekommt, wie denn der Betreuer arbeitet, dann kann man da auch mal in einem Gespräch sitzen, bei einer Anhörung, in der es, der denn so eine Person sich äußert. Genau, aber wie gesagt, kann man professionell mit umgehen und dann einfach auch Stellung nehmen. Oft, und das passiert wirklich, bittet der Richter auch den Betreuer, eine Einschätzung zur Betreuungssituation abzugeben. Das heißt, es kann auch sein, dass das vorher passiert, gerade in den Rahmen der Verlängerung, dass man dann auch noch ein paar Dinge dazu schreiben soll. Da muss man einfach sachlich klar erklären, welche Maßnahmen denn auch notwendig sind. Also bei uns ist es ein Formular. Also es wird im Prinzip gefragt, ist die Betreuung noch notwendig? So, und dann gibt es ein Ausfüllformular, in dem man dann ankreuzt, ja, in selber Form soll weiter verlängert werden. Darauf wird manchmal verzichtet, wenn es einen Jahresbericht kurz vorher gab, in dem das natürlich auch mit teilweise abgefragt wird bei uns oder wir teilen es halt mit und dann kann man es entsprechend, also braucht man es nicht tun. Aber ansonsten gibt es diesen Zettel und dann kann man sagen, aus unserer Sicht ja, nein. Und denn diesen Zettel bespreche ich zum Beispiel dann immer im Vorfeld mit dem Betroffenen und sage ihm, wie man da jetzt verfahren will. Manchmal also der Betroffene bekommt denselben Zettel, also ein Formular, ob die Betreuung weitergeführt werden soll an der Stelle Und da unterschreibt er denn oder sagt er denn, was er möchte. Manchmal machen wir es auch so, dass der Betroffene, dass ich dem Betroffenen sage, er soll den Zettel ausfüllen. Und dann unterschreiben und schicken, dann unterschreibe ich es auch. Dann haben wir einen Zettel, auf dem beide unterschreiben, so nach dem Motto, die Betreuung soll weitergehen. Und dann weiß das Gericht da auch Bescheid. Also das vielleicht zur eigenen Stellungnahme. Es gibt auch die Fälle, in denen ich dann einfach zum Betroffenen sage, naja, möchten Sie die weiter haben, die Betreuung? Ja, wünsche ich mir. Und ja, entweder nehme ich dann den Zettel mit, also sage einfach, unterschreiben Sie blanko, ich mache das denn so fertig, dass es funktioniert. Ja, oder schicken Sie es mir denn gleich, dann schicke ich es auch raus, damit wir das dann entsprechend ausfüllen. Aber dass die Unterschrift denn des Betroffenen drauf ist, damit das Gericht gleich weiß, okay, es sind beide, die sich hier einig sind. Ja, was fragt der Richter in so einer Befragung? Ich hatte schon gesagt, es geht vor allem darum, erstmal die Lebenssituation klar zu kriegen. Also, wie ist die Gesundheit? Wie sieht das Wohnumfeld aus? Was sind die persönlichen Wünsche? Genau, also man guckt natürlich auch, denn wie stehen Sie zu einer Betreuung? Wissen Sie, was eine Betreuung ist? Was die Aufgabenfelder sind? Das ist sehr, sehr wichtig. Das wird nämlich auch in dem Fall auch mit thematisiert, damit einfach keine falschen Erwartungen entstehen. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, auch wenn man das erklärt, die Erwartungen sind dann trotzdem andere. Also das, da bin ich dann immer sehr drauf, also da mich erpicht, dass das auch wirklich gemacht wird, damit man einfach dann noch weiß, was kann die Person jetzt von einem erwarten und was nicht. Ja, also das ist so, das ist dann im Prinzip so das, was der Betroffene gefragt wird. Wie gesagt, Ziel, Wünsche rausbekommen und verstehen, wie man da weitermachen kann und welche Rechtskreise es da auch benötigt. Also das ist ja im Prinzip dann die Frage, können Sie mit Behörden das noch selber regeln? Wie funktioniert es mit dem Geld? Holen Sie sich das selber? Wollen Sie, dass das auch dann verwaltet wird? Also ich gehe mal davon aus, dass man mit der Person immer noch sprechen kann bei der Anhörung. Dann ist das gut möglich und dann kann man das natürlich auch gut thematisieren. Ja, was bezweckt der Richter damit? Also er will sich halt ein vollständiges Bild machen, also Gesamtbild der Situation des Betreuten. Und er muss dann natürlich gucken, ist es rechtlich notwendig, diese persönliche Situation mit einer Betreuung zu bedenken. Und diese ganzen Komponenten nimmt er zusammen und entscheidet dann, ob er eine Betreuung einrichtet oder ob er das nicht macht. Jetzt gibt es natürlich auch die Personen und die entziehen oder die wollen sich denn einer Anhörung entziehen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, das ist kein großes Thema, ich würde das jetzt auch weglassen. Das gibt es aber, dass im Prinzip eine Betreuung notwendig ist für gewisse Rechtsbereiche, aber die Person das nicht möchte. Wir wissen ganz genau, wenn eine Person das nicht möchte, gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle und sehr hohe Hürden, dass man trotzdem eine Betreuung einrichtet. Es gibt auch die Möglichkeit der Vorführung für die Anhörung. Also das will ich an der Stelle nur noch mal gesagt haben, dass auch theoretisch jemand mit der Polizei dann zum Gerichtssaal gezogen wird, um dann ihm anzuhören. Aber ist mir jetzt noch nicht passiert, dass man auf diesem Weg ja, dass man darauf zurückgreifen musste. Ja, soll halt eine schöne Atmosphäre sein, die ist natürlich bei einer Vorführung dann nicht mehr gegeben. Genau, was größeres Problem ist und was öfter auch vorkommt, sind natürlich und gerade jetzt auch zunehmend Sprachbarrieren, also Sprachbarrieren bzw. Kommunikationsprobleme kognitiver Art, dass die Personen das nicht verstehen. Aber vor allem, ja, wenn die Deutschkenntnisse nicht ausreichen und das Gespräch wird in Deutsch geführt, dann sollte frühzeitig ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Also da kümmert sich dann das Gericht darum, man sollte nur darauf hinweisen. Also wenn das Gericht das nicht macht, dann sollte, oder die Behörde nicht macht, dann sollte man auf jeden Fall das Ganze nochmal mitteilen, dass man sagt, aber wir brauchen schon einen Dolmetscher für das Gespräch, er spricht nicht, falls man jetzt vorher schon im Rahmen eines Vorgespräches schon den Betreuten oder den dann zu Betreuenden schon quasi kennengelernt hat. Meistens ist es auch im Sozialbericht benannt. Ich gebe es einfach nur zu bedenken, es ist passiert mir jetzt, jetzt glaube ich, zweite oder dritte Mal jetzt mir schon passiert, dass darauf nicht geachtet wurde, obwohl ich es mitgeteilt hatte, jetzt nicht im Rahmen also der Anhörung, aber vor allem bei Termin des medizinischen Dienstes, dass man dann sagt, okay, ihr könnt ja gern hinfahren, aber ihr solltet halt entweder russische Sprachkenntnisse oder koreanische Sprachkenntnisse haben, weil ansonsten kommt ihr da nicht wirklich weiter. Dann stehen die meistens da, merken das oder es wird kurzfristig abgesagt. Deswegen, das ist ein Punkt und das ist eine Komponente, weil, und das sage ich auch, eine Anhörung kostet Zeit, man muss hinfahren, egal wohin. Es gibt die seltensten Fälle, habe ich auch schon gehabt, dass denn Anhörungen oder Termine in meinem Büro stattgefunden haben, dass man gesagt hat, okay, kommen Sie alle zu mir und dann besprechen wir es dort. Ist alles denkbar. Aber in der Regel ist es so, dass Sie dann auch oder dass ihr irgendwo hin müsst und dann habt ihr natürlich auch einen Fahrtweg, habt Kosten. Und wenn dann ihr denn da steht und es heißt, der April, es passiert nichts, dann ist das natürlich sehr nervig und dann ist es unschön und kostet einfach nur Zeit und Geld. Ja, vielmehr würde mir jetzt auch gar nicht einfallen, was man zur Anhörung sagen könnte. Ich denke, das war jetzt sehr ausführlich für eigentlich eine relativ kleine Sache, also jedenfalls für den Betreuer. Für das Gericht ist es natürlich mehr Aufwand, weil der Betreuer in der Regel in der Anhörung gar nicht so viel zu tun hat. Genau, es werden halt die Wünsche erfragt durch das Gericht beim Betreuten. Und da ist der Betreuer dann nur eine kleine Nebenrandfigur. Nebenrandfigur. Was ist denn das für ein Wort? Also Randfigur. Genau. Jo. Frage an euch, habe ich was vergessen? Aus meiner Sicht bin ich, glaube ich, auf alle Punkte eingegangen. Falls euch noch was einfällt, worüber ich noch was sagen soll, einfach kurze Nachricht an info@betreut.de oder per Instagram könnt ihr mir schreiben oder wahlweise auch, ich glaube, das waren die beiden Kanäle, Facebook gibt es noch, aber Instagram und dann auch die E-Mail-Adresse sind die besten Varianten. Am Schluss natürlich nochmal der Hinweis auf den Betreut Campus. Also ich habe, dadurch, dass die E-Mail-Adresse so lang war, habe ich es jetzt verkürzt, für alle, die es schon wissen, ca.betreut.de, ca.betreut.de, betreut mit R-O-Y. Da kommt ihr dann auf die Anmeldeseite vom Betreut Campus. Dort gibt es viele, viele Informationen. Wie gesagt, ich hatte es im vor zwei Podcasts alles ausführlich erklärt. Wer das nochmal hören will, kann sich das anhören. Der kann sich dort einfach anmelden und dann gibt es dort auch den Stammtisch und viele weitere Informationen. Spätestens ab Februar geht es dann richtig los. Für alle, die angefangen haben, kann ich nur noch mal verweisen auf die Startrampe, startrampe.betreut.de. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr ja noch für den Beginn neben dem Sachkundelehrgang noch Praxisbegleitung im ersten Jahr haben wollt, dann wäre das Angebot für euch startrampe.betreut.de. Einfach mal nachgucken und ja, unverbindlich anmelden. Ich schicke euch dann in den nächsten Wochen noch ein paar Informationen zu, wo ihr euch dann festlegen könnt und entscheiden könnt, aber dazu denn mehr. Wie gesagt, startrampe.betreut.de. Das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns natürlich wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss.